Genau. Aber ich erinnere mich, eins vergesse ich nie, wie Hermann dann, wie dein Vater zu mir sagte: Ansgar, hier, meine beiden Söhne sind da und wollt's mal mit denen eine Runde. Ne? So nach unserem Training, wenn wir zwei Wege hatten. Und dann vergesse ich eins nie: Thomas Ziemer und meine Wenigkeit. Und dann haben wir mit euch beiden ein bisschen gebolzt. Und Thomas Ziemer sagt zu mir: Und Ansgar, und dein Vater sagt dann auch irgendwann: Und? Und ich sage: Hier, was ist denn mit dem Mats? Den kannst du beim Laufen malen. Ich sage: Der läuft rum wie du. Ne? Heute bin ich froh, wenn der überhaupt mit mir redet.
Und damit starten wir in eine neue Runde Generation Fußball. Der sechste Spieltag liegt hinter uns. Heute ist ein bisschen anders. Wir sind einen Tag früher am Start. Heute ist Sonntag. Ihr hört uns trotzdem, das ist Montagabend. Aber es spielt gerade Frankfurt gegen Hannover. Es ist gerade angepfiffen worden. Und ich begrüße heute im Team Fußballrealismus, im Team Jung, wie auch immer ihr es wollt. Jonas Hummels ist heute wieder am Start. Moin, Jonas.
Grüße dich, hallo.
Guten Tag. Und in Bielefeld, soweit mich nichts täuscht, sitzt der Mann, der für die Fußballromantik heute zuständig ist. Das dritte Mal jetzt schon dabei. Ich sag Moin und Hallo. Wir haben gerade schon die Anekdote gehört. Ansgar Brinkmann, Servus.
Hallo.
Und wir wollen natürlich direkt einsteigen. Ich weiß, bevor jetzt alle anfangen, es ist jetzt der sechste Spieltag, aber wir haben einen neuen Tabellenführer und der heißt Borussia Dortmund. Und meine Frage, die mir natürlich jetzt als erstes auf den Lippen brennt, ist die: Haben wir endlich dieses Jahr wieder eine spannende Meisterschaft? Jonas.
Ja, also erstmal, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal jemand am sechsten Spieltag Erster, der nicht Bayern war? Gab es das mal?
Letzte Saison. Borussia Dortmund sogar mit 2 Punkten mehr noch.
Na also, da haben wir ja schon die These. Also ich würde mich natürlich freuen. Letztes Jahr war das...
Letztes Jahr war der Start
unter Peter Bosz. Genau, wo Ancelotti dann relativ schnell den Club verlassen musste. Dementsprechend, ja, wie willst du es vorhersagen? Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass die Dortmunder immer noch zu jung sind, ja auch immer noch eine unfassbar junge Mannschaft. Ich meine, letztens haben Hakimi und Sagadou gespielt, beide... Mhm. Weiß ich nicht, Jahrgang 98, 99, irgendwie sowas in der Art. Unfassbar jung. Mich freut's total. Erstens, weil ich mich für die Borussia freue und auch irgendwie so für die ganze Spannung der Bundesliga. Wie lange es so bleibt, boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich finde die Bayern theoretisch immer noch übermächtig. Ich meine, wenn man auch so ein bisschen das international vergleicht, wenn ich jetzt den Bogen ein bisschen weiter spannen kann, alle ein bisschen gepatzt. Barca gepatzt, Real gepatzt, 2 Spiele nicht gewonnen. Barca, glaube ich, sogar 3 Spiele nicht gewonnen. City schon gepatzt. Liverpool jetzt 2-mal nicht gewonnen. Ich glaube, bis auf PSG, die man aber, glaube ich, ein bisschen rauslassen muss, haben alle einfach Probleme. Nach einer WM, viele englische Wochen, jetzt intensive Wochen. Ich meine, du kannst es einfach nicht durchhalten über das Ganze. Und man muss einfach sagen, es wird nicht jetzt entschieden. Also eine Meisterschaft, wenn du ganz viel Glück hast, dann wird sie jetzt entschieden, aber ansonsten...
Das ist klar. Also ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Bayern am Ende der Saison schon wieder die Nase vorn haben werden. Die Frage, die mich halt nur interessiert, kann es dieses Jahr wirklich mal so sein, dass es wirklich vielleicht nicht sich schon im März entscheidet oder wir vielleicht mal wieder dieses Jahr Ende April sind oder so? Das ist ja so mein Ansatz. Also klar, letztes Jahr war es genauso. Dortmund war Tabellenerster mit 5 Punkten Vorsprung zu diesem Zeitpunkt. Aber was danach passiert ist, wissen wir ja. Ansgar, wie ist denn deine Einschätzung? Die Dortmunder haben natürlich eine sehr junge Mannschaft, aber im Vergleich zum letzten Jahr wirkt das Ganze dann trotzdem etwas stabiler, meiner Meinung nach. Also die hatten gestern ein bisschen Glück, die hätten auch das 3-0, glaube ich, fangen können. Wenn Leverkusen das ordentlich zu Ende spielt, 2 große Chancen hatten sie. Aber dann wieder so zurückzukommen, das muss man ja auch erstmal schaffen.
Wohl wahr, also die Mentalität stimmt im Moment bei Borussia Dortmund, das haben sie ja schon mal hinbekommen. Aber es ist, wie ich auch gerade schon gehört habe und was auch Fakt ist, eine sehr, sehr junge Mannschaft, die, glaube ich, nicht so konstant dann spielen wird. Die schwanken da schon so ein bisschen, aber haben natürlich ja auch individuell super, super tolle Spieler in den Reihen, die noch ganz jung sind, die noch lange nicht am Limit sind. Da ist noch viel Potenzial nach oben. Bayern hat mich ein bisschen verwundert jetzt auch 2-mal hintereinander, muss ich sagen. Ist wirklich untypisch, aber kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass wirklich jetzt gerade auch, ja, von der EM und von allem, von den Nationalspielen und so, dass sich da noch ein paar holen müssen. Das schließe ich alles nicht aus. Aber der FC Bayern ist auch ein bisschen im Umbruch, wie ich finde. Mit Robben, mit Ribéry, ich meine, die sind ja nicht im besten Alter, die lassen es ein bisschen ausklingen. Jetzt sollen andere nachrücken. Bayern sucht da auch noch nach der richtigen Mischung. Topfit sind sie, das kriegt der Kovac immerhin, das hat er mit Frankfurt auch hinbekommen. Das ist nicht das Problem. Aber ich glaube auch, dass letztendlich der FC Bayern ja auch vom Kader her trotzdem noch am besten aufgestellt ist und auch am konstantesten sein wird über 34 Spiele.
Aber es ist nur ein 23-Mann-Kader dieses Jahr. Also es wurden Leute abgegeben, Vidal ist nach Barcelona. Es wurden aber keine, bis auf Serge Gnabry, das war jetzt ein Spieler, keine großen Neuerungen verpflichtet. Und es waren, glaube ich, vor der Saison nur 23. Coman ist verletzt, Rafinha ist verletzt. Irgendeiner ist da noch langzeitverletzt. Tolisso, Kreuzbandriss. Also das wird ja dann dünn irgendwann hinten raus, oder?
Wohl wahr, aber da möchte ich nur noch hinzufügen, dass ich, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ich glaube, dass die Bayern sich stark genug fühlen, bis zum Winter mal zu gucken und dann wird sie erst richtig ernst. Ich glaube, die Champions League, da haben die Bayern gesagt, wir sind stark genug, da kriegen wir keine Probleme. Auch in der Meisterschaft müsste das reichen bis zum Winter. Ich glaube aber ernsthaft, dass der FC Bayern im Winter vielleicht sogar für 2, 3 Transfers sorgen wird. Ich gehe davon aus, weil dann wird es ja richtig ernst in der Rückrunde, was die Champions League anbetrifft und die deutsche Meisterschaft, das werden sie mit dem Kader hinbekommen.
Aber ist es nicht so, dass du, oder haben sie die Regel dieses Jahr geändert? Du darfst doch eigentlich nicht einen Spieler verpflichten, der schon für ein anderes Team in der Champions League gespielt hat.
Das könnte problematisch werden. Das könnte in der Tat, bin ich beide, problematisch werden. Aber ich denke, da gibt es auf dem Markt auch noch ein bisschen Potenzial. So ist es nicht, ne? Außer Frage. Und die ganzen großen Top-Clubs werden ihre Leistungsträger sowieso nicht abgeben.
Okay, aber bleiben wir erstmal ganz kurz bei Borussia Dortmund. Diese Mentalität oder beziehungsweise diesen Weg, junge Spieler zu holen, aufzubauen, das macht der BVB ja jetzt schon seit einigen Jahren. Siehe da Dembele, der nach Barcelona ist, Pulisic, den sie jetzt peu à peu aufbauen. Und man hört immer nur, also es ist auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Da gab es auch Emre Mor, ist jetzt ein Beispiel, wo es nicht so funktioniert hat. Aber ist Favre jetzt derjenige, der diese jungen Wilden in Anführungszeichen jetzt mal, in den Griff bekommt und die wirklich super aufbauen kann? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel hervor, der heißt Jadon Sancho. Der ist 6-mal eingewechselt worden, hat 6 Tore vorbereitet und hat 1 selbst geschossen. Und also ist das jetzt Favre der Richtige für die jungen Spieler?
Also prinzipiell muss man ja sagen, es ist ja nicht nur Jadon Sancho, es gibt Boone Larsen noch dazu, Pulisic ist immer noch.
Ja, die spielen ja alle gerade am Leistungslimit. Also um nochmal kurz eine Statistik reinzuwerfen, das haben schon 12 Leute, haben schon ein Tor geschossen.
Ja klar, das ist auch alles schön und gut, aber ich bin da ganz, ganz bei Ansgar, was diese Konstanz angeht. Also auch Pulisic, der übrigens letztes Jahr eine richtig, jetzt nicht eine schwache Saison, sondern für seine Entwicklung nicht gute Saison gespielt hat. Also hat wirklich ganz schön viel gekämpft, mit den USA rausgeschieden, für die WM-Qualifikation, wo auch ganz schön viel Druck kommt. Also ich glaube, dass viel Talent ist. Auch Brun Larsen hat ja schon Kreuzbandriss, das muss man auch bedenken. Letztes Jahr auch beim VfB. Ja, ich glaube, er war eigentlich gar kein Stammspieler, also ein klassischer Rollenspieler, wenn überhaupt. Das heißt, es sind natürlich Leute, die sind alle mal für viele, das ist genauso wie Asensio bei Real Madrid, das sind Talente, die sind dann immer mal wieder gut, nehmen sich aber auch immer wieder zurück. Also ich glaube, dass das prinzipiell Favre gut kann. Mhm. Ich mag ihn als Trainer unheimlich gern, weil er auch so ein bisschen, ja, bisschen verrückt ist, so ganz im Positiven natürlich. Prinzipiell glaube ich, dass es für die ganze Stabilität des Kaders etc. viel entscheidender war, dass man so jemanden hat wie Thomas Delaney oder auch Axel Witzel. Ältere Leute, die so ein bisschen mitführen können, das ist ganz entscheidend. Marco Reus macht als Kapitän eine wunderbare Figur. Also ich würde es gar nicht an den Jungen sind nicht diejenigen, die es am Ende entscheiden werden. Das sind Leute, die können viel pushen, die können sich durch ihre Entwicklung natürlich auch noch empfehlen, aber die können sich auch Freiheiten nehmen. Das Problem ist dann eher, wenn die ganzen Jungen, das hat man auch übrigens in diesen Meisterjahren bei Dortmund als Mats und Subotic und Co., da waren die auch jung, aber die waren dann auch schon 3, 4 Jahre mit dabei, als es dann Erfolge gab. Also, und dann konnten sie sich festlegen, weil sie werden immer wieder Probleme bekommen und das gilt eher. Und deswegen bin ich völlig begeistert von Marco Reus, weil er als Kapitän, ich glaube auch Mats davor Kapitän, Schmelzer davor Kapitän, das war gar nicht so einfach bei so einem Club wie Dortmund. Er macht super, er geht mit Leistung voran, was das Entscheidende ist. Und, so wie es aussieht, auch wenn man so an die Vorbereitung denkt, Favre mit Sancho, da gab es eine ganz witzige Szene, mal auch eine Pressekonferenz, wo sie sich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, gekabbelt haben und dann macht Favre irgendwie so einen kleinen Blick rüber und sagt, hey, ich bin immer noch dein Trainer. Dann, also das ist eine gute Art, finde ich, mit diesen Jungen umzugehen und für diese, was es definitiv ist, ist ein Übergang, hundertprozentig, ist es noch mehr Übergang und Entwicklung als den es bei Bayern gibt, eben den Ansgar angesprochen hat. Dafür passt es sehr gut, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass sie Meister werden müssen oder was auch immer. Die haben eine unfassbar talentierte und.
Aber jetzt schauen wir mal in die Glaskugel. jetzt, also Marco Reus ist, glaube ich, das freut uns alle total, dass der wieder fit ist. Also gefühlt ist er ja schon wieder, hat er jetzt so viele Spiele am Stück gemacht, wie seit 3, 4 Jahren nicht mehr. Ist er jetzt auch wieder bei Favre und der Favre hat er, glaube ich, auch in Gladbach schon trainiert. Aber jetzt spielen wir das Spiel nochmal weiter. Jetzt lass die mal zur Rückrunde, bis, sagen wir mal, bis hin zur Rückrunde noch konstant auf dem Niveau weiterspielen und wirklich so ein richtiger Kandidat sein, sage ich jetzt mal, der die Bayern wirklich ärgern kann. Ist es denn realistisch, dass dann nicht alle wieder sagen, oh, jetzt will ich aber wieder direkt den nächsten Schritt machen und zum nächsten Club wechseln? Siehe Aubameyang, siehe Dembélé. Das war ja immer so in der Vergangenheit das Problem von Borussia Dortmund, dass sie halt die guten Spieler irgendwie hatten. Aber aus gewissen Gründen, warum auch immer, konnten die nicht gehalten werden. Und die haben sich dann in irgendeiner Form halt rausgeekelt. Ob das jetzt zumindest bei Aubameyang sportlichen Erfolg ist, von Dortmund zu Arsenal, sei jetzt mal dahingestellt. Und Dembélé hat es im ersten Jahr bei Barcelona, wie wir gesehen haben, ja auch nicht gut getan. Du kennst dich ja da besonders aus in der spanischen Liga. Meine Frage ist halt, wie sieht das aus? Können die Spieler jetzt halten bis zum Ende der Saison? Ich meine, das sind jetzt wieder so viele Junge. Oder kommt da wieder einer, der das Potenzial hat, irgendwie da dazwischen zu grätschen und sich einen anderen Verein suchen zu wollen?
Also ich glaube, dass Dortmund da auch ein bisschen dazugelernt hat, dass Kehl und Co., die sind ganz nah an der Mannschaft dran. Das, was gerade richtig gesagt worden ist, ist meiner Meinung nach auch vom Talent her, haben sie das Zeug, jeden zu schlagen, auch die Bayern an einem guten Tag. Und im letzten Drittel kann man dann auch mal noch hungrig sein, das ist außer Frage. Aber ich sehe genau da das Problem, dass dann auch insgesamt halt so Spieler, Kehl spielt nicht mehr, Mats ist nicht mehr da, da so 3, 4, man sagt immer so ein Fels in der Brandung im Fußball, die du dann brauchst, die wissen, wie es steht. Weil die ganzen jungen Wilden manchmal 2-0, die rennen dann blind an, da musst du auch die Nerven bewahren. Und das machen oft Talente oder junge Spieler dann oft noch falsch. Da fehlt dann halt Erfahrung, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Also das Talent, jeden zu schlagen in der Bundesliga, das haben sie jetzt schon. Wahnsinnig junge Spieler, die Entwicklung haben, die Potenzial nach oben haben. Zu deiner Frage nochmal, Favre ist für mich, der kann kollektiv weiterbringen, er kann Spieler individuell weiterbringen, der hat Empathie für Fußball, der kann Jungs einzeln wirklich da lesen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Es ist fachlich mit der beste Trainer, den ich gesehen habe in den letzten Jahren. Das ist außer Frage. Meine Sorge war, wenn es dann um was geht, dann fehlen diese erfahrenen Spieler, so 2, 3, 4 punktuell in der Abwehr, so fällt so eine Brandung wie
Mats. Aber hat man die jetzt nicht mit Witzel und Reus vorne drin und Bürki jetzt im Kasten, der eine sehr konstante Saison spielt bisher?
Nicht weit, der jetzt geholt wurde. Die gerade genannten sind können diese Rolle einnehmen. Vielleicht sind es nicht genug, meiner Meinung nach. Also die Talente überwiegen da halt bei Borussia Dortmund. Aber das alles traue ich Favre zu. Was ich schon gesagt habe über Favre ist, emotional, ob er dann in der Lage ist, sage ich mal, gerade Borussia Dortmund emotional anzuzünden, eine ganze Stadt anzuzünden, ein Kollektiv anzuzünden oder den einzelnen Spieler nochmal. Wirklich nicht zu sagen, okay, der funktioniert gerade nicht, aber ihn dahin zu bringen, ich habe jetzt den Schlüssel für diesen Jungen und ich bringe ihn ans Limit. Das war das Einzige, aber...
Aber das scheint ihm ja momentan zu gelingen, oder? Weil ich meine, sie gehen mit 2-0 Rückstand in die Pause, kommen raus, dann haben sie am Anfang ein bisschen Glück, aber dann brennen sie wirklich da so ein Feuerwerk ab und schießen 4 Tore innerhalb von 29 Minuten.
Wohl wahr, da belehrt er mich gerade eines Besseren. Ob das mit Kehl zusammenhängt und so, ob die das im Team dann alles auffangen, macht gerade den Anschein. Mhm. Aber wollen wir mal abwarten, ob das auch über 34 Spieltage geht, weil darum geht es. Das reicht nicht mal 2, 3 Spieltage, sondern das musst du konstant hinbekommen.
Du hast gerade schon angesprochen, Sebastian Kehl ist jetzt als neuer sportlicher Leiter dazugeholt worden und Matthias Sammer fungiert als externer Berater. Jonas, was glaubst du, spielt das auch jetzt gerade eine Rolle, dass das jetzt endlich mal funktioniert? Also, weil ich meine, der BVB haben wir in der letzten Saison relativ anders erlebt.
Also man muss, ich finde es schon ein bisschen einordnen. Also erstmal glaube ich, dass Sebastian Kehl, ich fand ihn als Kapitän hervorragend, schon unfassbar. Für mich der perfekte Kapitän, natürlich auch so ein bisschen mehr mitbekommen, auch wie er so mit den anderen Spielern umgegangen ist. Fand ich vorbildlich. Ich glaube, das wird er in seiner Rolle, die er jetzt hat, genauso machen. Sammer ist, ja... Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Der Fachmann schlechthin, der kann immer helfen. Was ich jetzt aber noch sagen will, ist, es ist ja auch davor nicht schlecht gewesen. Also man muss dazu sagen, die waren noch letztes Jahr mal 4-0 vorne gegen Schalke zur Halbzeit und haben noch 4-4 gespielt. Die haben auch jetzt ein paar Spiele gehabt, wo sie nicht gut gespielt haben, aber irgendwie das Ergebnis noch gepasst hat. Die erste Halbzeit gegen Leverkusen war nicht so besonders. Also ich warne so ein bisschen davor. Ich, wie gesagt, nochmal, ich finde es super geil. Ich mag dieses Projekt total gern. Ich mag die Spieler gern. Ich bin diesem ganzen Verein ja auch sehr, sehr positiv verbunden, einfach auch durch die Jahre mit Mats. Aber sie davor Und jetzt so schwarz und weiß zu vergleichen, das finde ich ein bisschen schwach. Also ich finde, sie kann unglaublich viel, das haben wir gestern gesehen in der zweiten Halbzeit, mit dieser Euphorie, weil dann auch einfach ja dieses ganze Team durch diese Jugendlichkeit auch völlig, ich sage jetzt mal, aus sich rausgehen kann. Aber da haben wir ja schon gehabt jetzt, mit kurzer Zeit 6 Spieltage und da waren 3-4 Spiele dabei, die nicht komplett gut waren. Ich finde, man tut ihnen keinen Gefallen, wenn man jetzt sagt, hey, das ist der Bayernjäger Nummer 1. Das war letztes Jahr genauso und ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Sie haben eine unendlich junge Truppe, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt und da gehört einfach dazu zu lernen, mit Niederlagen umzugehen, mit Rückschritten umzugehen. Vielleicht verletzt sich irgendwann nochmal einer und dann musste man damit wieder mit umgehen. Also ich finde, das ist einfach jetzt nur, weil sie plötzlich vor den Bayern stehen, weil die in zwei Spielen nicht gewonnen haben.
Ich sag ja auch Momentaufnahme. Ich habe ja auch gesagt, wir haben den 6. Spieltag, ich will ja jetzt keinen Bayernjäger ausrufen, aber ich finde, was auffällt, die 6 Spiele letztes Jahr unter Bosch, ich erinnere nur, das 6-0 gegen Gladbach war es, glaube ich, wo sie zu Hause gespielt haben, da hätten sie auch 4-4
spielen, ja.
Genau. Also das war, da sind die Gladbacher, glaube ich, 3 oder 4 Mal alleine aufs Tor zugelaufen. Diese extreme Unsicherheit, die ist dieses Jahr meiner Meinung nach nicht da und ich glaube auch nicht, dass sie dieses Jahr in so ein extremes Loch fallen, wie es bei Bosch letztes Jahr der Fall war.
Also das glaube ich auch.
Da haben sie ja 5 oder 6 Spiele dann nachhinein verloren und dieser Anfangshype, der war ja gar nichts mehr wert. Also von daher, das wirkt irgendwie für mich stabiler. Deswegen sage ich, es ist jetzt irgendwie ein neues Team, was ich auch finde, was auf jeden Fall Reus auch seinen Anteil hat, weil der spielt momentan bärenstark auf der 10. Mir geht es ja nur darum, ich will ja jetzt auch keinen Bayernjäger ausrufen, aber meine Frage ist halt einfach so, ob die Liga einfach wieder ein bisschen spannender wird. Also ich habe es ja gesagt, wir sind ja uns ja einig, glaube ich, dass der FC Bayern am Ende wieder vorne stehen wird, aber halt, wie gesagt, vielleicht nicht schon im März die Meisterschaft feiert. Was ja vielleicht international dann auch wieder positiv sich auswirkt, wenn man noch so ein bisschen im Wettkampfmodus ist, wenn es dann wirklich in der Champions League um was geht.
Ich glaube, das ist uns allen logischerweise recht, dass der FC Bayern nicht im Winter wieder 18, 19, 20 Punkte Vorsprung hatte. Das ist ja wirklich dann auch echt langweilig. Ich glaube, dass der FC Bayern hat ja auch nicht jetzt so diesen breiten Kader. Sie haben sich jetzt haben nicht zugeschlagen jetzt im Sommer und einen riesen Konkurrenzkampf entfachte innerhalb der Mannschaft. Das haben sie alles mal weggelassen. Deswegen glaube ich schon, dass andere ein bisschen dichter rangekommen sind. Aber wie gesagt, man muss ja auch die ganze Ursache sehen. Warum ist das denn alles komplett so? Ich meine, in England, das muss ich jetzt nochmal dann einfach sagen, weil viele gar nicht begreifen, warum wir die Situation haben. Wenn in England ein Aufsteiger 142 Millionen bekommt, das bedeutet, wie ich es schon mal gesagt habe, dass in Bremen kein Merkur, kein Özil, kein Diego mehr 3 Jahre spielen wird, sondern die werden dann nur noch 6 Monate spielen, ein halbes Jahr und dann spielen die in England. Da reden wir aber nicht von Chelsea dann oder von Manchester United oder von Liverpool, sondern vielleicht von so einer Truppe wie hier Bochum, Bielefeld oder Freiburg oder Mainz, weil die Kohle haben, das Geld auszugeben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn Bayern mal einen Spieler aus Bremen früher weggeholt hat, dann waren da noch genug andere, wo der FC Bayern stolpern konnte. Aber die sind heute auch schon nicht mehr hier die absoluten Leistungsträger. Die gehen jetzt auch viel schneller dann mal nach England, Frankreich oder Spanien. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass Bayern nicht so wegmarschiert, dass die anderen dranbleiben, dass sie sich wehren, bestmöglich. Aber das ist auch so ein bisschen die Ursache. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es ist also nicht so einfach für Mainz, Spieler zu behalten und zu sagen, nee, du bleibst noch 2 Jahre oder für Freiburg oder für Bremen. Ne, wenn dann mal so ein Angebot kommt von 30 Millionen, 25 Millionen, dann müssen diese Vereine verkaufen. Bayern kann die Spieler halten, Dortmund mit Abstrichen, vielleicht noch Hoffenheim, vielleicht noch Red Bull. Aber da liegt auch eine ganz große Ursache. Ne?
Aber dann bleiben wir doch jetzt mal beim FC Bayern. Was ist denn der Grund, warum man jetzt unter der Woche, also letzte Woche, waren sie 4 Punkte vor oder 3 Punkte und innerhalb von einer Woche 2 Spiele, 1 Punkt ist ja schon so eine kleine Sensation für die Bayern. Woran liegt das denn? Also ich habe mal geguckt, bisschen Statistik, die haben 24 Mal aufs Tor geschossen am Freitagabend. Wo kommt diese Uneffektivität her? Gegen Augsburg war es, glaube ich, ähnlich zu Hause. Da müssen sie eigentlich auch, als das 1-1 fällt, muss es eigentlich schon 3-0 stehen. Wieso kommt da dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Schluri da gerade rein? Dass sie ihre Chancen, die sie sich rausspielen, weil sie sind ja natürlich die bessere Mannschaft, natürlich haben sie die besseren Spieler, deswegen haben sie auch mehr Spielanteile. Aber wieso bringen sie es gerade nicht so zu Ende?
Ich sag's mal so, besser jetzt als dann wieder im März oder im April, wenn es entscheiden wird. Ich habe das vorher ja gesagt, international, man muss es immer in dem kompletten Rahmen sehen. Es war eine WM, Bayern München hat, weiß ich nicht, 19 von 20 Spielern waren wahrscheinlich bei der WM so gefühlt. Tolisso hat sich auch schwer verletzt, als einer derjenigen, der ganz lang dabei war. Dann hast du jetzt Champions League gehabt letzte Woche. Nächste Woche Champions League, davor war diese Nations League mit 9 richtig intensiven Spielen und Wettbewerben. Das ist völlig normal, dass es ein bisschen, und das ist dann Konzentrationsding logischerweise, so ein bisschen frische Ding, wenn es nicht mehr läuft. Ich finde, sie haben nicht schlecht gespielt. Wenn sie jetzt wirklich katastrophal spielen würden. Genau, und wenn man sagen würde, okay, die Körpersprache ist mies, die mauen sich gegenseitig an, dann müsste man sich Sorgen machen. Aber ich glaube, so passt das alles ziemlich gut. Der Konkurrenzkampf, finde ich, ist trotzdem noch okay. Das, was Ansgar angesprochen hat, das ist ein Punkt, was man, also mit den, dass es so ein bisschen ein Umbruchjahr ist. Man darf nicht vergessen, dass Coman verletzt ist. Das ist ein unglaublicher Verlust, das muss man wirklich sagen, weil er einfach auf den Außen ziemlich, ziemlich viel Punch mitgebracht hat. Und ansonsten ist es, ich würde sagen, eine kleine Phase. Ich meine, in Hertha, das war eh nicht so ihr Lieblingspflaster so in den letzten Jahren, haben auch letztes Jahr außer gegen Real nur gegen Hertha nicht gewinnen können. Ist halt irgendwie so ein Ding. Manche Vereine liegen einem mehr, manche einem weniger. Ja, das ist der Grund. Bisschen Müdigkeit, viele, viele Spiele gemacht. Jetzt haben sie auch ein paar Verletzte, das kommt auch dazu. Übrigens, den wir nicht genannt haben bei den Neuzugängen, nur weil er umsonst war, Leon Goretzka. Also ich meine, das deutsche Nationalspieler,
richtig,
Jahrgang 96, das ist eins der Talente in Europa gewesen und Bayern hat den umsonst bekommen. Und nur weil er eben 0 Euro als Ablöse gekostet hat, wird er so ein bisschen außen vor gelassen. Normal kostet er ja auch 30, 40 Millionen und dann ist es wieder ein Riesending. Und das ist eben viele, viele deutschsprachige, junge, Süle, ich glaube auch Jahrgang 95, 96, Kimmich, selbe Alter, Jung, das sind alles, das sind gute Spieler. Also wenn da irgendwas nicht stimmen würde, wenn man sagen, okay, die mauern sich komplett an, die, es gibt keine Jungen, es stimmt einfach gar nichts und das muss man sagen, das ist bei Bayern definitiv nicht der Fall. Da muss man so ein bisschen auf diese, ja, vielleicht Müdigkeit, fehlende Spritzigkeit, Konzentration ist dann auch so ein Faktor, der einfach leidet darunter, darauf schieben.
Was hat denn die Rotation vielleicht auch damit zu tun? Kovac hat jetzt zweimal gewechselt, er hat sowohl gegen Augsburg als auch jetzt bei der Hertha 6-mal verändert. Also Rotation schön und gut, braucht man auch, glaube ich, speziell wenn es in die englischen Wochen geht, wie wir es gerade haben. Aber die halbe Mannschaft jedes Mal auszuwechseln, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Speziell wenn dann halt Jerome Boateng, der wirklich ja, kann man glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass der gerade nicht seinen Top-Zeitpunkt gerade hat. Der hat gegen Augsburg nicht gespielt, wird dann reingeworfen, hat 17 Fehlpässe gespielt, was glaube ich, das hat er noch nie in seiner Karriere und hat den Elfmeter verschuldet. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Und wenn du ja nur so einen kleinen 23-Mann-Kader hast, dann auf 6 Positionen zu rotieren, also das wäre ein bisschen zu heftig.
Ja, Jerome Boateng ist halt, es ist untypisch, bin beide, ist korrekt, dass dieser unfassbare gute Spieler so viel Fehler macht, ist nicht normal bei ihm. Vielleicht sind die Bayern auch so ein bisschen so im Modus, dass sie glauben, okay, wir machen das schon gerade. Aber wer Kovac kennt und wer die Arbeit in Frankfurt gesehen hat und wer gehört hat auch, wie sie trainieren, wie hart sie trainieren, wie professionell. Also im Gegenteil. Ich glaube, das Spiel hätte auch anders ausgehen können bei Hertha BSC. Es gibt so eine Phase, wir haben gerade schon richtig gute Gründe gehört, warum es so sein kann. Aber ich bin da auch ganz sicher, über 34 Spieltage wird sich da die Qualität und das Professionelle bei den Bayern wieder durchsetzen. Und wie die Zweikämpfe führen, auch unter Kovac, auch in den ersten Spielen, wer hingeguckt hat, in allen Mannschaftsteilen sehr massiv. Also da hatte ich nicht den Eindruck, dass sich da keiner mehr hilft oder dass der eine sagt, ich komme gerade von der WM. Aber hier und da gibt es halt mal ein paar Probleme auch für Topclubs. Das ist auch übergreifend so, wenn man in Spanien guckte, das hat der FC Bayern nicht exklusiv. Die fangen sich wieder, ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen.
Schauen wir mal einen Blick nach vorne, was Internationales angeht. Jonas, du siehst sehr viel spanischen Fußball. Real und Barcelona haben die Woche auch ein bisschen gestrauchelt, richtig?
Ja, beide. Beide auch irgendwie nicht gut gespielt. Barcelona ist 3 Spiele in Folge ohne Sieg. Ich habe irgendeinen Rekord haben die dadurch gebrochen. Ich weiß nicht genau was, aber also im Negativen. Wie gesagt, das ist alles lieber jetzt im September, Oktober als irgendwann dann. Ich finde es, das haben wir auch bei The Zone in den letzten 2 Jahren oder gerade letztes Jahr gehabt, einfach auch langweilig, wenn eine Mannschaft so komplett überlegen ist und wenn es keine Gegenwehr gibt und man gewinnt ein Spiel 6-0 und was auch immer und es ist von vornherein so. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen. Ich glaube auch, dass es einen starken Zusammenhang mit einer Weltmeisterschaft hat. Das ist einfach so, wenn du auch bei Bayern, die Jungs sind, weiß ich nicht, im August irgendwann eingestiegen und hatten 10 Tage später das erste Pflichtspiel und es ist eine richtig anstrengende Zeit. Da ist es völlig normal, auch Spanier, gerade Real Madrid mit vielen Spaniern, die auch jetzt nicht die beste WM hatten. Das ist dann mental auch zu verarbeiten. Und zeigt ja das, was wir auch vorher hatten übrigens, was ich noch sagen wollte eigentlich mal so als Vergleich. So Yunshil, der ja von Freiburg weg ist, weil wir das so von dem Monetären hatte, der spielt bei Leicester nicht, weil er die Sprache nicht kann. Das heißt, die kaufen den Spieler für, ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat, 20 Millionen. Und die wissen nicht mal, ob der die Sprache kann. Also ob der sich artikulieren kann. Das sind alles Dimensionen, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist nur ein kleiner Randaspekt. Aber zurück zu Spanien oder international. Es sind große Teams, die haben, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen einen anderen Fokus. Gerade auch, wenn man so die Bayern sieht, wenn sie 6 Jahre in Folge Meister wurden, ist dann der, oder 10 Jahre, 15 Jahre in Folge gefühlt, ist dann der Fokus wirklich noch so krass auf die Meisterschaft. Genauso bei Barcelona, die alle sagen, hey, es geht um die Champions League, es geht um die Champions League. Messi spricht plötzlich wieder mit den Leuten, auch weil er Kapitän ist, mit den Medien, und sagt, es geht nur um die Champions League, wir wollen die Champions League gewinnen. Dann ist es vielleicht doch so ein bisschen im Unbewussten verankert, dass man vielleicht 1-2% weniger macht oder sowas in der Art. Also, ja. Aber gerade für die Champions League, muss man sagen, könnte das sehr interessant werden.
In diesem Sinne hoffen wir, dass es noch eine Weile so spannend bleibt in der Bundesliga.
Genau.
Ist, glaube ich, für den neutralen Fußballfan mal ganz, wieder ganz schön diese Saison. Und kommen zu einem anderen potenziellen Bayernjäger, der zumindest vor der Saison als potenzieller Bayernjäger gehandelt wurde. Und zwar ist das Bayern 04 Leverkusen. Die haben gestern, machen wir wieder den Dreh zurück, gegen den BVB gespielt, haben die ersten 3 Spiele auch verloren. Es war der schlechteste Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte, soweit ich weiß. Dann haben sie 2 Spiele gewonnen. Da hat man gedacht, okay, es läuft jetzt. Und dann kam das Spiel gestern Abend. Die haben Spieler wie Weiser dazugeholt, dann wurden mit Bailey, Wendell, Alario, die ganzen guten Jungs, die sie letzte Saison haben, eigentlich alle gehalten. Und ich glaube, es waren sich relativ viele Leute einig, dass die dieses Jahr vorne mitspielen können. Speziell, weil auch letztes Jahr in der Rückrunde sie sehr konstant waren und da eine super Serie hingelegt haben. Aber jetzt ist es so, dass speziell Heiko Herrlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, gerade nicht so wirklich fest im Sattel sitzt. Seht ihr das genauso oder?
Also ob der fest im Sattel sitzt oder nicht, da bin ich jetzt echt zu weit weg. Da musst du mal Rudi Völler anrufen. Kann ich dir echt von hier nicht sagen, was ich so in den Medien
höre. Mach ich gleich, wenn wir hier fertig sind.
Ja, ja, aber die Truppe ist auch brutal talentiert, wie wir alle wissen, haben im letzten Jahr auch konstant gut gespielt, über einen langen Zeitraum. Wenn ich jetzt das letzte Spiel zum Beispiel nehme, dann muss ich wirklich sagen, 2-0 Führung zu Hause gegen Borussia Dortmund. Da haben einige Spieler wirklich auf dem Platz nicht kapiert, dass Fußball auf 2 Tore geht, weil die haben einen unglaublichen Aufwand wirklich betrieben, gerade in den ersten 20, 30, 40, 50, 60 Minuten. Mhm. Aber dann kommt mal so eine Phase, wo ich auch clever sein muss, wo ich sagen muss, okay, pass auf, wir haben jetzt nicht mehr die ganz große Power, wir sind noch nicht verausgabt, aber wir haben noch ein bisschen zu spielen. Jetzt ziehen wir uns zurück, machen die Räume eng und machen das Klassische, lassen einfach Dortmund kommen und gehen in jeden Zweikampf 30, 40 Meter vom Tor, greifen alles an, setzen alles unter Druck, lassen die nicht machen, weil die Jungs können, wie wir wissen, Pulisic und Co., wenn sie Platz haben, wenn sie Zeit haben, dann können die richtig geil kicken. Das hätte ich erwartet, auch von 3, 5 Spielern innerhalb der Mannschaft, ohne dass
jetzt. Aber ist das nicht auch genau die Aufgabe vom Trainer, das dann zu erkennen und die Mannschaft?
Aber das, ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch schon von Spielern erwartet, dass die dann irgendwann sagen, so Jungs, ne, jetzt ziehen wir uns mal um, jetzt machen wir die Räume eng, jetzt kontern wir nur noch, das können wir, machen das dritte, dann ist der Kuchen gegessen. Da habe ich so gesehen, so nach dem Motto, naja, okay, was soll da groß passieren? Wir probieren es einfach mal so weiter. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen cleverer sind.
Jonas, du hast unter Heiko Herrlich trainiert in Haching. Bei euch war die Zeit, soweit ich weiß, relativ erfolgreich. Deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich dich jetzt frage, wie du ihn einschätzt, wie der mit so schwierigen Situationen umgeht. Aber ich glaube, du kennst ihn von uns dreien am besten. Wie kommt er da wieder raus aus diesem Tief? Weil letzte Saison hat das ja auch irgendwie geschafft. Und warum gelingt es ihm nicht, mal eine Saison das konstant durchzuziehen?
Also erstmal das konstant zu schaffen und durchzuziehen, das ist die hohe Kunst. Also wenn du das kannst, dann gehörst du logischerweise automatisch zu den besten Trainern, zum besten Trainern der Welt vielleicht auch. Ich bin natürlich ein bisschen geprägt. Also ich war 20, da hat er mich zum Kapitän gemacht in Haching. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr positive Verbindung zu ihm. Ich finde, er ist ein wirklich Fußballbesessener im ganz, ganz Positiven. Also so detailliert, so viel auch einfach Energie da reinzustecken. Ich fand das auch für uns damals, ich meine, wir waren eine junge Truppe, es war alles ein bisschen anders, das ist auch schon 7 Jahre her inzwischen, also auch schon ein bisschen her. Ich finde, er ist ein wahnsinnig guter Trainer, hat eine relativ, ja, ich glaube auch klaren Plan vom Spiel, das hat er auch inzwischen aber ein bisschen umgeändert. Ich fand es auch überraschend übrigens, dass sie auch so gestartet sind. Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, bei den Bayern, bei Gladbach verloren, gut zu Hause gegen Wolfsburg, das muss man so ein bisschen rauslassen. Dann jetzt gegen Dortmund kann man theoretisch auch mal verlieren, auch wenn sie zu Hause auch gerade in der ersten Halbzeit, dann wirklich, also die erste Halbzeit war dermaßen gut, da dachte ich mir auch, was ist mit dem BVB los? Und hey, Gladbach, Leverkusen, die riechen richtig gut. Diese Konstanz zu bekommen, ja, das ist einfach so ein bisschen schwierig. Ich finde, sie haben Havertz und Brandt, das ist für mich das Talent momentan in Deutschland, unfassbar guter Fußballer einfach. Kämpfen trotzdem so ein bisschen, glaube ich, auch zwischen mit dieser, ich sage jetzt mal, mit dieser Verantwortung, dass plötzlich jemand zu sein, der halt muss. Davor waren sie kamen aus einem schwachen Jahr, kamen ohne Erwartungen. Heiko Herrlich kam als ja Nobody, Trainer Nummer 3. Das heißt, es wollte niemand erwarten oder konnte niemand erwarten, dass sie Erfolg haben. Jetzt ist ein bisschen Druck da. Jetzt ist so gesehen ein bisschen die Voraussetzung anders, weil man eben einfach erwartet hat, dass sie so gut sind. Ich finde, die Mannschaft ist immer noch gut. Sie ist auch gut aufgestellt, so rein von den Personalien her, ein paar Talente, auch Tarr, der ja noch jung ist in der Innenverteidigung. Sie spielen nicht so prickelnd, das muss man irgendwo festhalten. Woran das liegt, ich finde es auch ein bisschen schwierig, zum Beispiel bei den Bayern, ich habe auch ein paar Mal beim Training zugeschaut, wenn das Training dermaßen viel Zucker hat, dann mache ich mir wenig Sorgen. Bei Leverkusen habe ich jetzt logischerweise nicht so die Einsicht. Ich fand der Umgang auch mit dieser schwierigen Phase davor, ersten 3 Spiele verloren. Jetzt hatten sie übrigens 3 Spiele in Folge gewonnen, bis sie jetzt wieder, also mit Euroleague.
Mit der Europa League,
genau. Und das sind, ja, wenn sie am Schluss ins internationale Geschäft kommen, muss man sagen, ist das auch ein Erfolg. Momentan ist es noch so ein bisschen schwierig. Ich finde, die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder oben mitzuspielen. Sie haben übrigens auch ordentlich Personalkosten gesenkt. Das muss man auch mal sehen. Im Vergleich zu davor hatten ja auch mit Chicharito jemand, der unendlich viel verdient hat, mit dem sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, losgeworden sind. Jetzt, glaube ich, noch Kießling dazugekommen, so als Unterstützung von Völler. Das heißt, da muss man sich auch noch so ein bisschen finden. Ich glaube, auf kurz oder lang werden sie es wieder hinkriegen. Was heißt wieder hinkriegen? Werden sie noch konstanter werden? Ich glaube, wenn sie jetzt gewonnen hätten, wären sie auch Siebter gewesen. Und dann sieht es natürlich auch wieder ganz okay aus. Prinzipiell bin ich aber ein großer Fan von Heiko Herrlich und glaube auch, dass er das hingekriegt.
Ich wollte gerade sagen, also du glaubst, dass Leverkusen den Weg mit Heiko Herrlich geht. Was ist er denn für ein Typ? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er sehr religiös wohl ist. In seiner Ansprache und...
Das war bei uns nicht der Fall. Das war bei uns nicht der Fall. Also ich glaube, er ist sehr religiös, zumindest war es damals bei uns. Er hat aber nie das irgendjemandem aufgedrückt. Also jetzt mal als Extrembeispiel mit uns gebetet oder vor uns gebetet oder was auch immer. Das hat er nie ausgedrückt, nie nach außen gezeigt auch. Er hat immer gesagt, hey, wenn jemand irgendwie Interesse hat oder sowas, dann können wir über was reden. Also da ist er, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, wie er das nach außen macht, wie er das in der Mannschaft macht, wie es auch inzwischen ist. Wie gesagt, das sind 7 Jahre. Er hat auch eine schwierige Zeit durchgemacht und das mal auch als, um das mal klarzustellen, weil das immer richtig ist, hatte nichts damit zu tun, dass er einen Gehirntumor hatte, dass er religiös wurde. Das war davor, ich weiß nicht, welcher Spieler bei Dortmund war einer, der ihm so ein bisschen ihm gezeigt hat oder wie auch immer man das bezeichnen will. Es hat nichts damit zu tun. Also das war jetzt nicht so, dass er einen Gehirntumor bekommen hat und dann quasi darauf reagiert hat. Das nur mal als generelles, weil ich glaube, er redet da nicht drüber. Ja, ansonsten ist er einfach ein positiver Typ. Er ist sehr, sehr nah an den Spielern, schäkert auch gern ein bisschen, ist eine natürliche Autorität, sehr, sehr groß, physisch einfach da, eine laute Stimme. Ein anderer Typ als Favre zum Beispiel, der vielleicht so ein bisschen zögerlicher ist auch. Eher
ich wollte gerade sagen, ist er so einer, der so eine Mannschaft mitreisen kann, das, was Ansgar gesagt hat, der jemanden anzünden kann?
Das ist ganz unterschiedlich. Du musst jemanden teilweise nicht anzünden, sondern du kannst ihn auch einfach nicht bremsen. Das ist so ein anderes Ding. Und das war was er bei uns zum Beispiel immer gemacht hat. Ich sage, hey, ihr seid so jung. Und wenn es dann lief, das war ganz, ganz lange Leitung, ganz, ganz lange Leine, sorry, keine Leitung, Leine, hat uns einfach machen lassen in diesem jugendlichen Leichtsinn im Positiven, wo wir einfach dann alle, hey, komm, wir laufen jetzt noch mehr und wir gehen nochmal drauf. Und das, wenn wir dann wieder einen Ball verlieren und wieder nach hinten müssen. Also er hat ein gutes Gespür gehabt bei uns, wann er die Zügel anziehen muss und wann er einfach sieht, okay, die Mannschaft hat einen Flow und wir lassen es so. Und das hatte ich auch letztes Jahr zum Beispiel das Gefühl, dass er das dann, und das ist ja irgendwo entscheidend, was machst du, wenn es plötzlich mal nicht so läuft, wenn es negativ ist? Wie änderst du was?
Ansgar, deine Meinung zu Heiko Herrlich?
Ja, erstmal hat er da mehr Erfahrungswerte mit ihm persönlich.
Ja, ist schon klar, aber du hast ja auch...
Ich bin aber auch konform und ich sehe ihn auch total positiv von der Körpersprache her, von allem her. Und auch nochmal ganz kurz zurück zu Favre, wo du das eben gerade gesagt hast. Was heißt diese ganz große Motivation, wenn er das nicht hat, dann hat es vielleicht ein Kehl. Man kann es auch ein bisschen aufteilen. Also ein Trainer muss jetzt nicht das ganze Programm haben. Mhm. Jürgen Kloppe ist da schon wirklich außergewöhnlich, was das alles anbetrifft. Aber das kann man auch so ein bisschen aufteilen. Jetzt kommt Kiesling dazu, der vielleicht mehr das Kämpferische oder das mit reinbringt oder die Spieler nochmal zur Seite holen kann. Das ist alles machbar, dann im Konsens im Team, außer Frage. Aber ich mag diesen Trainer auch von der Außendarstellung her, wie er auftritt, wie er redet, wie er die Mannschaft immer schützt, auch wenn es mal nicht so optimal läuft, wo ich bei anderen schon höre, ja, das, jenes, keine Ahnung. Schon ein absoluter Teamtrainer.
Und jetzt kleiner Funfact, hat jemand von euch die Pressekonferenz im Anschluss gesehen gestern Abend?
Nee.
Da kam nämlich raus, dass Heiko Herrlich der Vermieter von Lucien Favre ist.
Ach doch, das habe ich doch noch mitbekommen.
Und es gibt keine Mieterhöhung. Gut, dann wollen wir es erstmal im Thema Bundesliga belassen und wollen ein bisschen internationaler werden. Und zwar wagen wir einen Blick auf die Insel, das haben wir vor 3 Wochen ja schon gemacht, haben kurz über den Traumstart von Liverpool geredet. Lobo ist immer noch ungeschlagen, gestern in der letzten Minute Traumtor von Sturridge zum 1-1. Aber es gibt da momentan einen anderen Club in England, der ist so ein bisschen am Kriseln. Und speziell haben die einen Trainer, der auch sehr speziell ist. Und zwar geht es um Manchester United natürlich und José Mourinho. Dazu muss man jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Also Mourinho ist so, dass in seinen Vorstationen bei Real, Chelsea, wo er 2-mal war, bei Inter war es, glaube ich, auch, nur damals ist er freiwillig gegangen. Immer im 3. Jahr fängt die Krise an. Anscheinend nutzt er sich immer ab, aber das ist tatsächlich was sich komplett durch seinen Leitfaden zieht. 3. Jahr bei Chelsea, 2-mal, 3. Jahr bei Inter, da ist er zu Real, glaube ich, freiwillig gegangen. 3. Jahr wurde er bei Real rausgeworfen. Und 3-mal dürft ihr raten, seit wann er Trainer in Manchester ist. Nämlich genau im 3. Jahr. Da läuft's nicht. Die sind 10. in der Tabelle. Die haben schon 9 Punkte Rückstand auf Liverpool und Manchester City, der große Stadtrivale. Die Fans haben ihn sowieso schon gefressen. Also man hat gestern überall schon Banner gesehen. Das ist ein bisschen wie bei Arsenal und Wenger damals so vor einem Jahr, als der noch da war. Und er stellt sich aber hin und sagt so, ja, die können mich gar nicht entlassen, weil das können die sich überhaupt nicht leisten.
Hat er gesagt?
Das hat er vor zwei Wochen schon gesagt. Also der Mann hat jetzt 432 Millionen ausgegeben die letzten 3 Jahre, seitdem er bei United ist. Allein für Pogba 105, den er jetzt als Kapitän abgesägt hat. Also was läuft da verkehrt? Und vor allen Dingen, ist das überhaupt noch eine Situation, aus der die wieder rauskommen können mit José Mourinho?
Ja, also prinzipiell muss ich sagen, ich find den Typen grundsätzlich sensationell. Einfach, weil er so ein bisschen dieser Antityp ist, provoziert alles und jeden und ist so nicht der Allglatte, sondern jemand, der auch einfach sich hinsetzt, unendlich zynisch sein kann, sehr, sehr witzig, sehr interessant, so auf der Gegenseite, also quasi als Journalist möchte ich nicht gern sein, wenn man mit ihm reden muss. Was momentan so ein bisschen wirkt, finde ich einfach, als ob ihm das so ein Stück weit egal geworden ist. Also auch so, wie er das immer macht, so diese ganze Art mit den Journalisten zu spielen, das dient ja einem Zweck, den Fokus von der Mannschaft wegzunehmen. Das, was er immer macht, dann auch irgendwie, er legt sich mit dem Schiedsrichter an, er redet von Verschwörungen, das hat immer diesen einen Zweck gehabt. Das heißt, das verstehe ich jetzt aber nicht.
Er sagt halt auf Pressekonferenzen mittlerweile auch, dass sein Team scheiße ist.
Genau. Und darauf wollte ich jetzt zurückkommen. Das ist das, was er momentan eben überhaupt nicht mehr macht. Mhm. Offensiv, auch sehr, sehr offensiv gegen die Spieler zu schießen, das mit Pogba ist natürlich jetzt auch nicht clever gewesen von Pogba, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem ist es alles so, es wirkt sehr willkürlich. Ich glaube, du kannst nicht mehr als Spieler davon ausgehen, was du an ihm hast. An einem Spiel, auch Luke Shaw hat er mal als, ich weiß nicht, als was bezeichnet, auf jeden Fall als irgendwie, oder der kann gar nicht so gefühlt irgendwie, also so um den Dreh war das, und im nächsten Spiel spielt er dann von Anfang an, spielt auch super, dann ist er beim nächsten Mal wieder auf der Bank. Also das ist alles so, es gibt keine Konsistenz, keine Stringenz. Das Team ist im Endeffekt auch nicht perfekt gut. Es ist eher so lala, auch wenn man über, ich finde Pogba zum Beispiel ist ein super Spieler. Das Problem ist halt, dass er halt so viel Geld gekostet hat. Das ist ein defensiver Sechser mit einem bisschen offensiveren Ausrichtung. Und daran wird er natürlich immer gemessen. 100 Millionen oder 105 oder wie viel es auch immer waren.
105.
Der ist 105, ist inzwischen aber ein relativ moderater Typ geworden. der ist ein bisschen erwachsen geworden, der ist nicht mehr so wild, der verliert auch nicht mehr so viele Bälle, der macht nicht mehr so viel Extravaganzen.
Er hat eine Weltklasse-WM gespielt.
Weltklasse-WM gespielt, ja. Also es ist so ein bisschen, ja, letztes Jahr haben sie eine gute Saison gespielt, United, das muss man...
Eben, letztes Jahr sind sie Zweiter geworden. Deswegen ist ja die Frage, warum es dieses Jahr jetzt so viel schlechter läuft, weil so die riesen Sommertransfers in der Premier League gab es ja jetzt eigentlich nicht.
Das stimmt. Ich habe dieses Freundschaftsspiel gesehen hier in München, was auch da, also ich habe jetzt nicht, dass ich mich geschämt habe für Manchester United, aber die haben sich einfach von Anfang an hinten reingestellt. Also ich habe selten mehr Arbeitsverweigerung gesehen und das war so ein bisschen, die wirkten alle sehr verunsichert, das komplette Team wirkt verunsichert. Niemand hat einen Plan, was es geht. Es gibt, glaube ich, auch keine Strategie. Ich meine, Mourinho war immer, es gibt viele kopfballstarke Spieler, die bei Standards entscheiden können. Wir machen defensiv dicht und vorne gibt es zwei, drei Leute, die individuell super Qualität haben und go. Und ich glaube, das ist einfach inzwischen so ein bisschen nicht mehr on vogue auch. Die Spieler wollen noch offensiv ein Konzept haben, die wollen noch mal anlaufen, die wollen Gegenpressing machen und einfach nur hinten reinstellen und kontern. Das war mal, ich meine, das ist jetzt wirklich, ich sage jetzt mal Mourinho in der Nutshell, also das ist jetzt nicht, ich meine, einer der erfolgreichsten Trainer der letzten 20 Jahre.
Da sind ich wir wollte sagen, er hat immerhin dreimal die Champions League gewonnen.
Genau, weil es einfach sehr, sehr, weil es perfekt kann, auch dieses defensive Konstrukt jemanden aufzuerlegen, aber so ganz grundsätzlich, diese ganze, wie er es artikuliert, wie es auch der Verein artikuliert, das ist so, es wirkt, als würden sie sich auch bald trennen. Also jetzt nicht so, wie wir zum Beispiel über Leverkusen geredet haben oder auch über die Bayern, wenn man das als kleine, nicht so gute Phase sieht. Die stehen alle dahinter. Da gibt es keine öffentlichen Anfeindungen oder sowas. Und bei Manchester United ist alles feuerfrei. Der eine äußert sich über die Zeitung, der andere antwortet darüber. Dann gibt es öffentlich auch mit Pogba, Mourinho kontert. Also das wirkt alles relativ.
Ansgar, wie viel Trainer hattest du in deiner Profilaufbahn?
39. Ich hatte 39 und mit allen Krieg übrigens. Nein, aber nochmal ganz kurz zurück zu Mourinho. Also wenn man das wirklich jetzt faktisch sieht, dann ist der Ist-Zustand wirklich, dass er mit seiner Mannschaft Probleme hat und natürlich auch mit einzelnen Spielern. Also das war bei ihm sonst nicht so der Fall. Er hat immer die Mannschaft geschützt und auch einzelne Spieler richtig stark gemacht, hat diese Ablenkung gemacht, die auch Uli Hoeneß in der Vergangenheit immer mal gemacht hat, um den Fokus von der Mannschaft zu nehmen. Das hat er ganz clever gemacht. Da war auch vielen voraus, das war oft kein Zufall, das ist nachweislich. Aber momentan, wie er sich, ist seine Außendarstellung wirklich desolat. Also absolut desolat.
Was mich mal interessieren würde, wenn du 39 Trainer hattest, wieso, also das ist ja schon sehr auffällig jetzt mit diesem Dreijahresrhythmus. Warum nutzt dieser Typ, der ja wirklich extrem erfolgreich ist und auch ein Typ ist und ich glaube, in der Position oder in der Form, wie er halt auch ist und wie er sich gibt, den Medien gegenüber auch, glaube ich, einzigartig. Aber wieso nutzt sich so einer nach 3 Jahren ab?
Das ist faktisch dann so, wie du es gerade sagst, muss man mal hinterfragen, ob sein Charakter dann nur 3 Jahre zulässt. Okay, da muss man mal drüber nachdenken, was dann dafür und was dagegen spricht. Aber das ist auffällig. Bei Jürgen Klopp hat man ja gesagt, im dritten Jahr ist er am stärksten. Also wie gesagt, diese ganzen Dinge da, das ist dann halt auch von Team zu Team, denke ich, irgendwo verschieden. Aber im Moment provoziert er sie alle. Und zwar auch die eigene Mannschaft, das ist ungewöhnlich für ihn, das kenne ich von ihm so auch nicht, seine Außendarstellung. Ich habe so das Gefühl, also so nach dem Motto, er stellt sich dahin, also wenn ihr nicht wollt, dann schmeißt mich doch raus, mir egal. Also mir fehlt so dieses sportliche Kämpfen, was er immer gehabt hat, um eine Mannschaft ans Limit zu bringen. Das kann ich im Moment bei ihm nicht mehr erkennen. Und da muss er sich erstmal wirklich selber hinterfragen, was kann ich wieder dazu beitragen, damit es hier in meinem Verein besser läuft, weil er trägt gerade wesentlich dazu bei, dass er auch die Außendarstellung
hat. Aber kommt er dann nochmal raus mit United in der aktuellen Situation?
Vom Kader her ja, aber wir wissen ja auch alle, dass die englische Liga unberechenbar ist, brutal ist. Da kann es auch mal ganz schnell negativ ausgehen, trotz guter Besetzung, weil die anderen sind auch nicht alle ganz so blind und so weit weg. Um deine Frage zu beantworten, also wenn ich ihn so gerade so beobachte, kann ich mir Stand jetzt, Ist-Zustand nicht vorstellen, dass er diese Mannschaft nochmal auf Kurs bringt.
Jonas?
Ich sehe es auch nicht. Also, dass er Champions League wird relativ, was ist?
Super kontrovers wieder.
Tja, das ist es ist halt so ein bisschen...
Ja, aber ich denke auch mal, wo wir das gerade haben, bei unserer Geschichte, man kann ja nicht immer kontrovers sein.
Nur natürlich. Ich bin da übrigens, was das angeht, bin ich komplett bei euch. Ja. Ich glaube auch, dass das maximal noch 2 Spiele, wenn er jetzt in der Champions League verliert unter der Woche, dann ist, glaube ich, Feierabend.
Er tut auch wirklich alles im Moment dafür.
Das sehe ich auch.
Wirklich, dass er nicht die Kurve kriegt.
Ja, anscheinend hat er keine Lust mehr. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und warten es mal ab und kommen zu unserer, zum Abschluss zu unserer neuen Rubrik, die da heißt der Aufreger der Woche. Ansgar, dein Aufreger.
Ein Aufreger, habe ich den Aufreger...
Hast du Bundesliga gestern geguckt?
Ja, ich habe ein bisschen was gesehen, aber einen Aufreger habe ich jetzt nicht groß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann gebe ich dir jetzt mal einen kleinen Wink mit
dem Keeper. Was mit dem Keeper haben wir ja alle gesehen. Also
das ist kein Aufreger.
Das ist ein Aufreger. Ich fand ja, am lustigsten fand ich daran, obwohl nein, da denkt man nicht dran.
Also das, ja, wenn er wegbleibt, gibt es...
Das ist das Witzigste, finde ich.
Ja. Genau, das ist für mich das Witzigste. Also, normalerweise könnte er sagen, okay, hier, schmeiß den Ball mal ins Tor, alles gut, ich habe zwar nicht aufgepasst, aber der war so raus aus dem ganzen Ding.
Aber das ist die Frage, ihr zwei als Fußballer, die etwas höher gespielt haben, denkt mal in so einer Situation, also ich glaube, jeder kennt die Regel, aber hat man das zu dem Zeitpunkt dann im Kopf? Also ich meine, er hat es im Interview, glaube ich, danach auch gesagt, er wollte einfach nur den Ball kontrollieren und ist dann halt ein bisschen in die Hose gegangen, leider.
Also wenn du das im Kopf hast, Chapeau, wirklich ja. Chapeau. Ja. Weil erstens, der hat gar nicht gesehen, wo der Ball kam. Also dadurch, dass er ja nicht hingeschaut hat, wusste er ja gar nicht, ob es ein Einwurf war oder was auch immer. Also genau. Ich finde,
man selbst kann... Und selbst wenn er das dann noch irgendwie wahrgenommen hat, also ich glaube nicht, dass du
Gedanken schnell zu sein.
Ich darf den Ball nicht mehr berühren. Du willst einfach dieses Ding retten. Dann berührt er diesen Ball und dadurch ist es leider ja ein Tor, wie wir alle mittlerweile wissen. Ich glaube auch, selbst wenn er gesehen hätte noch irgendwie, dass es ein Einwurf ist, ich glaube, das ist dir nicht bewusst in dieser Sekunde. Das geht so schnell.
Ja. Es gab einmal eine ähnliche Situation in den 80er Jahren. Ich glaube, erstes Spiel von Jean-Marie Pfaff damals war auch mit Werder, soweit ich weiß.
82.
Da siehst du mal, kennt sich aus. Also definitiv Ansgars Aufreger der Woche, der Einwurf von Sosa ins eigene Tor und der ganz, ganz unglückliche Ron-Robert Zieler. Wobei man ja sagen muss, Zieler ist mit einer der Gründe, warum der VfB so viele Punkte hat. Ne? Also der hat überragend gehalten die letzten Wochen. Kann man nur hoffen, dass das Ding jetzt irgendwie nicht so richtig aus
ich fand deine Aussage, aus dem Tritt bringt. Ich habe noch was gelesen, das habe ich noch aufgeschnappt. Ihm haben sie ja gefragt, was er dazu sagt. Er hatte gesagt, ich hab einen richtig guten Tag gehabt. Also er hatte...
Ja, geil, gell? Ja.
Von dieser Szene abgesehen...
Ja, stimmt das ja auch. Ich meine, es ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, aber jetzt stell dir mal vor, die Bremer machen danach das 2-1 und die Stuttgarter verlieren das Ding, dann sieht das natürlich wieder anders aus, ne?
Dann sagt er das auch nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Dann sagt er auch, oh Mann,
das stimmt. Gelaufen. Ich habe natürlich auch noch einen Aufreger der Woche. Und zwar hat sich gestern zum ersten Mal Cristiano Ronaldo geäußert. Ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen?
Erstmal, bevor du was sagst, finde ich es Ding der Unmöglichkeit. Also Messi, alle beide. Also nochmal, die sind in der Hall of Fame des Fußballs auf ewig. Mhm. Womit? Mit Recht. Und die beiden haben mir schon so viel sportlichen Spaß gemacht. Und ich will das jetzt auch nicht dramatisieren oder auch nicht, das ist jetzt, aber da muss man anwesend sein. Da muss man einfach da sein, wenn dann Modric, da muss man sagen, hey, meinen Respekt hast du, ich bin da. Für mich zählt da dann nur höhere Gewalt.
Ja, das gehört dann halte ich.
Also nicht da zu sein, es muss höhere Gewalt sein. Krankheit, keine Ahnung, es gibt ja immer mal einen Grund. Aber zu sagen, wir haben ein Spiel oder so, das finde ich...
Da bin ich absolut bei dir, aber er hat mit seinen Aussagen, die er gestern getätigt hat, auf Instagram hat er der ganzen noch, finde ich, die Krone aufgesetzt. Und zwar hat er sich zu beidem geäußert, sowohl zu Salah, da kann man noch vielleicht d'accord sein. Zu dem Salah-Tor hat er gesagt, okay, es war ein gutes Tor, aber seien wir mal ehrlich, meins war das Beste. Da kann ich noch irgendwie so mit ihm gehen, auch wenn Bale im Champions-League-Finale so ziemlich dasselbe geschossen hat und man sagen kann, okay, das war das Gleiche, aber jetzt... Gratulation an alle, an Modric, den besten Spieler des Jahres laut FIFA. Das ist seine Aussage. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich dreimal hintereinander Weltfußballer geworden bin, 5 Jahre oder 6 Jahre mit dem Typen zusammen in einer Mannschaft spiele, der mit Sicherheit auch nicht an meinem eigenen Erfolg ganz so unbeteiligt ist. Ich glaube, Jonas wird mir dabei pflichten, sich hinzustellen und dann, also das ist ja schon eine Spitze. Natürlich hat er das jetzt so ein bisschen um die Dings formuliert, aber zu sagen, der beste Fußballer des Jahres laut FIFA, finde ich schon heftig. Das macht man nicht.
Also ich bleib mal ich gehe mal weg von dieser Aussage, ich bleib jetzt mal bei Modric und was der Junge geleistet hat, nicht nur jetzt in diesem Jahr und auch bei der WM. Dieser Spieler ist zu Recht sportlich zum besten Fußballer der Welt gewählt worden in diesem Jahr.
Ich finde viel zu spät, zum Beispiel.
Genau.
Ich meine, ich habe wirklich viel Real Madrid gesehen. Der hat das zentrale Mittelfeld in den letzten Jahren einfach beherrscht. Das muss man sagen. Und wir haben Toni Kroos aus deutscher Sicht. Der ist auch nicht so schlecht, aber Luka Modric, das ist eine andere Welt. Das ist Iniesta in seinen besten Jahren gewesen und er hat das jetzt in den letzten 5 Jahren gehabt. Also
Das ist einfach ein Spieler, der da vorne, der hat ja alles. Der hat Empathie für Fußball, der hat periphere Szenen, der Einkontakt, Zweikontakt. Und was er noch kann oder was Toni Kroos dann halt nicht hat oder was er dann halt noch kann oder wenn er mal einen Zweikampf gewinnt, dann gehen dabei viele Probleme los. Dann kann er nochmal antreten. Also dann habe ich ganz oft gesehen, dass er sich gegen ein, zwei Leute im 1 gegen 1 durchsetzt und dann am 16er, wie er so ist, total immer guckt er noch hoch, könnte auch selber abschließen. Wo sind hier meine Topstars? Und setzt er die noch ein. Also so ein wertvoller Spieler und so ein guter Typ. Und,
also gut, ja, halt mal fest, Luka Modric ist ein sehr guter Fußballer. Unbestritten, auf jeden Fall. Aber mir geht es jetzt gerade um den anderen Spieler, um der es nicht geworden ist. Mir geht es gerade um Ronaldo. Also,
ich versuche dabei jetzt mal sachlich zu bleiben.
Ja. Sag ruhig das, was du denkst.
Zu bleiben. Also diese
Aussage,
ja, ich sag, mach dir keine Sorgen, das wäre nicht das erste Mal. Aber diese Aussage ist einfach dumm und dann noch in Anbetracht, dass es über Jahre lang sein Mitspieler war, habe ich für diese Aussage null Verständnis. Macht überhaupt keinen Sinn. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist einfach echt eine saublöde Aussage, die so ein Mann wie Ronaldo, der so viel erreicht hat und schon so viel geleistet hat, überhaupt nicht nötig hat.
Ja, aber das ist die Frage. Wieso macht er sowas immer? Also ich meine, er ist immer diese 110%, diese 10% über Maximum, hat man so das Gefühl. Bei der Champions League kriegt er eine rote Karte, fängt an zu weinen, macht eine Riesenshow draus. Über den kann man natürlich streiten, ist ja egal, aber es ist halt so entschieden worden.
Bin mal gespannt, was die junge Generation sagt.
Und naja, und dann, also vielleicht braucht man ja auch genau das, um, also diesen der ist ja von Ehrgeiz zerfressen, machen wir uns nichts vor, aber vielleicht braucht es auch genau das, dass man so erfolgreich wird, wie er es ist. Weil, sind wir mal ehrlich, das Talent, was zum Beispiel Messi hat, hat er nicht in die Wiege gelegt bekommen, in der Form. Jonas, also...
Also prinzipiell muss ich sagen, auch Einstellung ist ein Talent, ganz nebenbei. Auch das kriegt man in die Wiege gelegt irgendwo. Und was die Einstellung angeht, hat der dann vielleicht mehr Talent als Messi. Aber darum geht es ja gar nicht. Was ich jetzt ein bisschen schwach finde an sich, natürlich ist halt einfach Neid und Missgunst. Ich meine, der Typ wurde, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Wahlen es inzwischen gibt. Europas Fußballer des Jahres, FIFA Fußballer des Jahres, Weltfußballer, keine Ahnung.
Es gibt drei, Ballon d'Or gibt es auch noch.
Ballon d'Or gibt es noch, genau. Also erstmal so individuelle Auszeichnungen sind natürlich immer so ein Ding in der Mannschaft, ich finde, das kann man gerne machen, ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung für die jeweiligen, aber sich dann hinzustellen und halt ja das so aussehen zu lassen, als ob er quasi, das ja auch durch die Blume gesagt, er sieht es ja anders und er hat ein bisschen eine andere Idee dahinter. Ich finde, es gehört einfach Größe dazu und die hätte er ja haben können, er hätte ja einfach einen unglaublichen Mehrwert machen können, einfach zu sagen, hey, Glückwunsch, du hast es dir verdient, du spielst seit Jahren überragend. Das gehört dazu, gerade als Ex-Mannschaftskamerad. Aber ich meine, das ist nicht sein Ding. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube auch, dass das gar nicht so, dass das einfach zu seinem Paket dazugehört, auch dieses provozieren zu wollen. Und ich meine, der Typ schießt 3 Tore und ist immer noch sauer, weil das 4. nicht geschossen hat. Ich meine, manchmal denke ich mir, hey, was, Digga, was ist los mit dir so ungefähr? Chill mal, du hast jetzt 40 Tore in einem Spiel gemacht. Das 41. kann auch jemand anders schießen, so ungefähr. Er ist halt zerfressen komplett, also sowohl im Positiven in der Hinsicht, weil er einfach nie aufhört, auch weiterzumachen und aufhört zu arbeiten und immer wieder weiter irgendwo Tore erzielen will, aber wenn es dann so, ja, vor allem, ich meine, er hat alles gewonnen, er wurde sogar Europameister noch mit der Nationalmannschaft, da kann man ja irgendwann diese Größe haben, vielleicht ist es aber auch, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es genau der Faktor, man muss so sein, um so hoch zu kommen oder um so gut zu werden. Ich finde es natürlich, ich meine, es ist nicht meine Art. Ich bin einfach ein Typ, der kann auch gerne mal Erfolge oder Leistungen anderer anerkennen und ich glaube, das geht den meisten irgendwie so. Das ist ein Zeichen von Größe und das hätte er in dem Fall halt haben können. Einfach sagen, hey, Glückwunsch, du bist irgendwie ja einer der Größten, die das Spiel hier gespielt haben, so ungefähr. Mit Kroatien Zweiter zu werden, ist auch, ich meine, die haben 3,7 Millionen Einwohner, das ganze Gesamt.
Brett, das ist ein Brett.
Das ist wirklich krank. Und ich meine, was übrigens, was Ansgar noch gesagt hat, ich meine, der Typ dribbelt immer noch, also Modric, der ist 32, der hat den besten Außenriss der Welt. Also ich meine, klar, jetzt muss ich Mats auch nennen, theoretisch. Aber der hat wirklich einen fantastischen Außenriss, der hat Bock auf Zweikämpfe, der hat Bock auf Dribbeln. Das ist ein Spieler, den muss man irgendwo wertschätzen. Ich zum Beispiel, letztes Jahr war nicht sein bestes Jahr in seiner Karriere, deswegen finde ich es umso witziger, dass das jetzt wird. Es liegt natürlich dann an diesem Erfolg und an diesen Erfolgen. Aber ja.
Okay, wenn wir jetzt vom besten Außenriss der Welt sprechen, werfe ich nochmal Ricardo Quaresma ins Spiel, aber das nur am Rande. Nee, aber sind wir uns einig, Modric hat es die Saison absolut verdient, speziell auch wegen der Weltmeisterschaft, weil ich glaube, das ist sehr außergewöhnlich, mit Kroatien so weit zu kommen in dem Turnier. Aber Ronaldo muss ja einfach mehr Größe zeigen, das geht einfach nicht.
Also definitiv.
Gut, definitiv, ja.
Mein Aufreger der Woche.
Genau, dein Aufreger der Woche.
Ja, ich war Mittwoch im Sportpark in Unterhaching. Haching gegen 60, das erste Derby seit, ich weiß nicht wann, 2007 oder sowas. Ausverkauftes Haus, kein prickelndes
Fußballspiel. Und das zur Wiesn.
Das zur Wiesn, endlich wieder eine richtig, richtig geile Stimmung. Ist ja so mehr oder weniger so mein Verein, mit dem ich groß geworden bin. Es hat mich tierisch gefreut, dass irgendwie die Tribüne auch noch rechtzeitig fit geworden ist. Die meisten werden es nicht wissen, aber die hatten ein paar Probleme damit. Es war einfach irgendwie schön zu sehen. Haching konnte gut mithalten. 1-1 ist ausgegangen. Ein bisschen glücklich, aber ja, das war einfach irgendwie ein schöner Fußballabend, so wie früher. Osttribüne, ein paar Bierbecher sind geflogen. Es gab ein paar Anfeindungen vor mir. Es war irgendwie sehr schön.
Haching, dieses Jahr, die spielen oben mit, ne? Dritte Liga. Was ist da drin?
Ja, die sind jetzt, glaube ich, Vierter, Fünfter nach dem Spieltag, irgendwie sowas. Eine gute Mannschaft, ich kenne mehr oder weniger alle noch, die da sind, alle, also die auch irgendwie im Trainerteam sind, Präsidium, was auch immer. Die spielen gut, ja.
Sehr gut. Dann haben wir die Aufreger der Woche auch hinter uns gebracht. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist nochmal Bundesliga. Dann ist schon wieder Länderspielpause. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Sag vielen Dank an Jonas. Vielen Dank an Ansgar. Mein Name ist Matthias Dexhammer und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.